Hey, was geht ab? Hier ist Yard. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über die neuesten Erkenntnisse des Makronährstoffes Protein sprechen, wo einfach die wissenschaftliche Datenlage im Jahre 2021 ist. Und wir werden ein bisschen über den Tellerrand gucken und uns anschauen, wie viel ist die Normalbevölkerung, wie viel sollten wir essen für Muskelaufbau, wie oft sollten wir am Tag Protein essen, was ist die beste Proteinquelle und vieles, vieles, vieles mehr. Das jetzt gleich nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und ich habe tatsächlich mich heute sehr gut vorbereitet, beziehungsweise ich habe die letzten Tage einfach mich sehr viel eingelesen, habe mal ein bisschen geguckt, hey, wo ist der wissenschaftliche Standpunkt zum, wie soll ich sagen, Champ aller Makronährstoffe, dem Protein, und ich dachte heute, hey, lasst uns auch einfach mal ein bisschen über das Thema Protein reden. Es sind sicherlich viele bekannte Dinge und so viel Neues kommt nicht dazu. Ich möchte aber das Ganze einfach nochmal zusammenfassen, diese Thematik auf den Punkt bringen und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge hier anmerken, die so vielleicht in der Fitnessfibel immer ein bisschen untergehen, beziehungsweise auf viele Fragen eingehen, die mich häufig erreichen, sei es jetzt bei uns im E-Mail-Postfach, beziehungsweise in den Facebook-Gruppen oder einfach auf Instagram. Und ich habe, wie ich eben schon gesagt habe, mich tatsächlich heute vorbereitet und eine mehrseitige Datei auf meinem Computer erstellt. Das heißt, ich werde heute ein bisschen ablesen und falls ich kurz innehalte und gedanklich einen Satz formulieren möchte, dann ist das dem geschuldet. Aber du kennst mich, ich habe auch manchmal so Probleme, einfach Sätze gerade auf die Straße zu bringen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich an der Stelle wahnsinnig bedanken für die neuen positiven Bewertungen auf iTunes für den Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Das ist schnelles, einfaches Dopamin für mich und das ist der Grund, warum ich hier heute wieder sitze und mit dir die neueste Wissenschaft besprechen darf. Auch vielen lieben Dank fürs Feedback zur letzten Podcast-Episode, wo es ein bisschen um eine mentale Übung ging und das Feedback war doch überwiegend positiv. Manche haben geschrieben, dass sie geweint haben. Viele sind aber zu dem Schluss gekommen, dass Dankbarkeit eine wunderbare Geschichte ist. Und das ist sie tatsächlich. Es ist die aktive Dankbarkeit, die quasi unsere Seele befreit von Schmerz oder von unnötigem Seelenballast. Nicht zu 100%, selbstverständlich nicht. Aber für viele und ebenso, vor allem in meinem eigenen Leben, ist die Dankbarkeit häufig einfach das Licht am Horizont sozusagen, an dem man sich klammern kann und das einen auch durch die harten Zeiten führt. So, jetzt weg von den harten Zeiten hin zu den coolen Geschichten, hin zum Thema Protein. Und wir werden jetzt einsteigen mit der Hierarchie der Wichtigkeit. Das heißt, worauf kommt es wirklich beim Protein an? Dann gucken wir uns an, wie viel Protein ist eigentlich die Bevölkerung? Dann schauen wir uns ganz kurz die Empfehlung der DGE an, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, und wo diese Empfehlungen überhaupt herkommen. Dann überlegen wir, beziehungsweise gucken uns ein bisschen was an, was grundsätzlich die Studienlandschaft uns sagen kann zum Thema Gesundheit und Langlebigkeit bei der Proteinzufuhr. Was essen Spitzensportler? Was essen Spitzenwettkampfathleten im Bodybuilding? Wie oft sollten wir Protein am Tag für den Muskelaufbau essen? Protein besser vor, nach oder in dem Training und auch weitere spannende Fragen zum Protein. Zum Beispiel, ist Protein schädlich? Kann man zu viel Protein essen? Gibt es die beste Proteinquelle? Wo ist der Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinquellen? Und noch einiges mehr, je nachdem, was ich heute in der Lage bin, rauszubringen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit der Thematik ein. Und nein, eine Sache vorher noch. Denn grundsätzlich könnte man grundsätzlich eine Grundsatzdiskussion darüber führen, ob es sich überhaupt lohnt, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Und es gibt eine Ja und es gibt ein Ja und es gibt ein Nein. Vieles von dem, was wir jetzt besprechen werden, lässt sich grundsätzlich damit zusammenfassen, grundsätzlich, dass man am Tag ungefähr Pi mal Daumen 2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte. Damit kann man jetzt an der Stelle eigentlich Schluss machen und es fasst das meiste grob zusammen. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich kein Fan von diesen simplen Zusammenfassungen, wie zum Beispiel zu sagen, okay, was ist Fitness? Trainiere hart und ernähre dich gut. Das ist halt meistens, Ja, also damit lässt sich das halt zusammenfassen, diese ganze Thematik, wenn man das auf einen Satz runterbrechen möchte. Aber ein Pendant dazu, und so sehe ich das ja immer ganz gerne, ist die Frage zum Beispiel, wie wird man der beste Fußballspieler der Welt? Ja, schieß mehr Tore als alle anderen. Wie wird man der beste Rennfahrer der Welt? Sei schneller als alle anderen. Wie führt man ein gutes Leben? Werd geboren, führ ein gutes Leben und stirb. Ne, das ist so, ja, ist nett gedacht. Und damit lassen sich bestimmte Dinge zusammenfassen. Ist für viele Leute aber eine unfassbar furchtbare Antwort auf komplexe Fragen. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen tiefer einsteigen. Und wir werden Dinge besprechen, die vielleicht ein bisschen weniger wichtig sind, Dinge besprechen, die ein bisschen wichtiger sind. Und am Ende hast du einfach ein ganz großes Bild, mehr oder weniger, was sich durchaus, und darüber könnte man sich bei einem Proteincheck am Lagerfeuer streiten, zusammenfassen lässt mit der Aussage, wir sollen 2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag zu uns führen. Gut, Zeitnotiz beiseite. Steigen wir ein mit der Hierarchie der Wichtigkeit. Das heißt, worauf kommt es wirklich an? Ich habe hier ich habe das auch in einem YouTube-Video von mir, habe ich diese Proteinpyramide hochgeladen, wo es wirklich drauf ankommt. Und ich werde das natürlich jetzt versuchen, verbal zu skizzieren. Also auf der untersten Ebene steht nach wie vor die Gesamtproteinmenge. Wie viel Protein essen wir am Tag? Auf der nächsten Ebene kommt das Protein-Timing. Das heißt, wie oft essen wir Protein am Tag? Dann die Peri-Workout-Nutrition beziehungsweise die Peri-Workout-Protein-Zufuhr. Das heißt, all die Proteinzufuhr um das Training herum und schlussendlich die Quelle des Proteins. Hier könnte man jetzt auch wieder streiten, ob das nicht schon der zweitwichtigste Punkt ist, die Quelle des Proteins. Denn es gibt durchaus Proteinquellen, die ganz furchtbar sind und nicht für den Muskelaufbau oder sämtliche andere Stoffwechselprozesse sauber genutzt werden können. Das ist aber die absolute Ausnahme. Der allergrößt überwiegende Teil der Proteinquellen ist relativ gut. Komme ich auch hinten drauf zu sprechen. Und deswegen ist es in meiner Auslegung ein sehr unwichtiger Punkt. Denn man muss schon sich sehr viel Mühe geben, dass die Proteinzufuhr arg minderwertig ist, dass sie nicht funktioniert sozusagen. Und das ist eher die Ausnahme anstatt die Regel. Deswegen ist es in meiner Sicht der Dinge der uninteressanteste Punkt. Also fangen wir ganz unten an. Die Gesamtproteinmenge. Hier sagt man, dass man im Kalorienüberschuss ungefähr 1,8 bis 2,0 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht zu sich führen sollte. Während wir im Kaloriendefizit die Proteinzufuhr erhöhen sollten auf ungefähr 2,0 bis 2,4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Jetzt ein paar Zahlen dazu und auch noch ein Hinweis. Ein 80 Kilo schwerer Mann benötigt im Aufbau ungefähr 144 bis 160 Gramm Protein am Tag. Also nochmal kurz. Aufbau bedeutet Kalorienüberschuss. Wir wollen den Muskelaufbau maximieren. Wir wissen auch, dass wir eine saubere Body Recomposition erzielen können, wenn wir die Kalorienzufuhr auf Erhalt schrauben, beziehungsweise minimal im Kalorienüberschuss sind. Minimal im Kaloriendefizit sind. Ich muss mich hier konzentrieren bei der Folge, weil es sind so viele Fachbegriffe, die darf ich nicht durcheinander werfen. Man kann auch im Kaloriendefizit bis zu einem gewissen Grad Muskulatur aufbauen. Das ist aber halt nicht die Maximierung des Muskelaufbaus. Und das ist ein Unterschied. Ne? Es gibt einen maximalen, schnellstmöglichen Muskelaufbau und ein, okay, hier funktioniert der Muskelaufbau immer noch, aber halt nicht maximal und auch nicht schnellstmöglich. Also von daher Kalorienüberschuss gleichzusetzen, in Kombination mit Krafttraining natürlich, mit einem maximal schnellstmöglichen Muskelaufbau. Und hier reicht die Studienlage von, 1,8 bis 2,0, macht auf einen 80 Kilo schweren Mann 144 Gramm Protein bis 160 Gramm. Bei einer Frau, beispielsweise sagen wir 60 Kilo schweren Frau, reicht diese Proteinzufuhr dann von 108 Gramm am Tag bis 120 Gramm am Tag. Schauen wir uns nun die Diät an, dann erhöht sich die Proteinzufuhr. Bei dem 80 Kilo schweren Mann würden wir dann am Tag von einer Proteinzufuhr reden von 160 bis ungefähr 192 Gramm Protein am Tag. Bei der 60 Kilo schweren Frau oder leichten, je nachdem, wie man es sehen möchte, sind das 120 bis 144 Gramm Protein am Tag. Jetzt stellt sich natürlich die häufigste Frage. Was mache ich, wenn ich eigentlich untergewichtig bzw. übergewichtig bin? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Mann 120, 130 Kilogramm wiegt, dann sind halt hier, je nach Körpergröße, aber wir sagen mal, okay, 1,80 groß, aber 130 Kilo schwer, sind hier wahrscheinlich, nur als Beispiel, 30, 40 oder wie viel auch immer, Kilogramm Fett überschüssig. Diese Fettreserven, das gleiche gilt natürlich für die Frau, also ganz normal, ne? Diese Fettreserven gilt es natürlich nicht mit Proteinen bzw. Aminosäuren zu füttern. Das macht keinen Sinn. Von daher ist es rein theoretisch intelligenter, die optimale Proteinzufuhr an der fettfreien Masse zu bemessen. Das heißt der Lean Body Mass. Oder halt all das Körpergewicht rein theoretisch ohne Fette. Hier sind die Zahlen deutlich höher. Ich aus meiner Praxiserfahrung als Coach und auch nach dem Lesen dieser ganzen Studien, also all der letzten Jahre, halte das jedoch für keine gute Idee, denn wir werden niemals sauber unsere fettfreie Masse bemessen werden. Und das ist für viele Leute extrem umständlich, diesen Wert rauszufinden auf der einen Seite, während er auf der zweiten Seite eigentlich immer falsch sein wird. Und selbst die modernsten, besten Methoden der Messung liegen daneben und lassen sich leicht manipulieren. Zum Beispiel jetzt ein DEXA-Scan. Und ich würde hier an der Stelle davon absehen, auch wenn es in der Theorie die bessere Idee wäre, aber in der Praxis eben nicht. Und es gibt durchaus große Disbalancen manchmal zwischen Theorie und Praxis. Und man muss halt einfach gucken, wie können wir die bestmögliche Praxis erreichen mit einem sehr guten, fundierten, theoretischen Hintergrund. Und hier macht es in der Praxis deutlich mehr Sinn, sich am Zielgewicht zu orientieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine 45 Kilo leichte Frau bist und untergewichtig bist, würde ich mich nicht an dieser Zahl orientieren, sondern einen eher höheren Proteinwert anstreben, der deinem Zielgewicht entspricht, zum Beispiel 60 Kilo, zum Beispiel. Das gleiche gilt vielleicht als umgekehrtes Beispiel für einen Mann, natürlich ebenso, wenn er untergewichtig ist, aber halt genauso, wenn er übergewichtig ist. Gleiche gilt für die Frau, ist Korps wie gesprungen. Und dann würde ich halt hier an der Stelle, wenn man untergewichtig ist, eher nach oben justieren, um so auf diese Zielmengen kommen, die meinem Zielgewicht entsprechen. Und wenn ich übergewichtig bin, beziehungsweise einen übergewichtigen Kunden hätte, würde ich dann die Proteinzufuhr eher nach unten regulieren. So, dass wir im Kalorienüberschuss eher auf die 1,8 bis 2,0 kommen, beziehungsweise im Kaloriendefizit auf die bereits beschriebenen 2,0 bis 2,4 Gramm. So, das ist das Fundament. Eine Stufe höher, das Protein-Timing für die optimale Hypertrophie. Da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Ich möchte nur, dass du es jetzt schon mal gehört hast. Denn das ist eigentlich der Punkt, der unmittelbar danach kommt. Ja, die Gesamtproteinmenge ist das Wichtigste. Doch direkt kurz danach in der Prioritätenhierarchie sozusagen kommt die gleichmäßige Proteinverteilung über den Tag. Und wir werden hier viel Potenzial auf der Strecke liegen lassen, wenn wir einfach quasi unsere Proteinzufuhr auf eine einzige Mahlzeit setzen. Das Problem ist nicht, dass wir das Protein nicht verwerten können bzw. nicht verstoffwechseln können. Wir können das Protein an der Stelle, jetzt ganz simpel gesprochen, aber nicht mehr optimal für den Muskelaufbau nutzen. Der Körper lässt das Protein nicht ungenutzt und da kommt vielleicht der ein oder andere Mythos her. Wir können das aber nicht 100% mehr für den Muskelaufbau nutzen, denn der Prozess des Muskelaufbaus ist gleichzusetzen mit der Muskelproteinsynthese. Diese wird aktiviert durch eine Proteinzufuhr bzw. durch eine hohe Zufuhr an essentiellen Aminosäuren. Diese Proteinsynthese sollte höchstmöglich sein, die lässt sich aber nicht ins Unendliche steigern. Und so gab es zum Beispiel Studien, da kommen wir nämlich auch gleich drauf zu sprechen, denn zum Beispiel Whey-Protein ist eine Ausnahme. Whey-Protein braucht man nicht ganz so viel, weil es eine immens hochqualitativ wertige Proteinquelle ist. Und es gab eine Studie, die hat eine Proteinzufuhr gehabt von 20 Gramm Protein aus Whey-Protein, nicht 20 Gramm Pulver, sondern wirklich 20 Gramm Protein aus Whey und 40 Gramm Protein aus Whey. Und jetzt muss ich lügen, aber sinnbildlich war es ungefähr so, dass die 40 Gramm Protein-Gruppe nur einen Anstieg oder einen Mehranstieg von ungefähr 10-15% in der Muskelproteinsynthese hatte. Und nicht wie zu erwarten, einen doppelten Anstieg der Proteinsynthese, der Muskelproteinsynthese. Das gibt uns ganz große Hinweise darauf, dass wir, ja, wir können das verwerten, es ist nicht vergeudet und über Oxidationsprozesse kann man das auch dann auch als Energiequelle nehmen, also dann werden Kalorien daraus, die wir halt verbrauchen und auch Kraft daraus ziehen können. Es wird aber nicht alles genutzt werden können für den Muskelaufbau. Von daher kommen die Empfehlungen, die Proteinzufuhr gleichermaßen auf den Tag hinweg zu verteilen. Und hier reden wir von einer optimalen Proteinmenge pro Mahlzeit von ungefähr 0,4 bis 0,55 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Auf unseren 80 Kilo schweren Mann macht das eine optimale Proteinzufuhr pro Mahlzeit von roundabout 32 bis 44 Gramm Protein. Bei einer 60 Kilo schweren Frau macht das eine optimale Proteinzufuhr pro Mahlzeit von ungefähr 24 bis 33 Gramm. Wenn man hier diese beiden Werte nimmt und dann den Mittelwert errechnet und das mal 4, wird man auch wieder irgendwo bei diesen Werten rauskommen, die sich zwischen 1,8 bis 2,4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht errechnet haben. Und hier macht es also jetzt praktisch gesprochen Sinn, diese Werte zu haben, die optimale Proteinzufuhr und einfach im Taschenrechner geteilt durch 4 zu machen. Dann wird man schon einen sehr guten Wert erhalten. Wir kommen hinten drauf zu sprechen, was ist, wenn man nur 3 Mahlzeiten am Tag isst, ob das auch funktioniert. Ich möchte es jetzt für diese Ebene jetzt hier aber erstmal belassen. Die anderen 2 Punkte, Protein um das Training herum, beziehungsweise die Quelle des Proteins, besprechen wir später. Und ich möchte jetzt mit dem nächsten Punkt weiter fortfahren. Und zwar, wie viel Protein isst eigentlich die Bevölkerung? Wir Kraftsportler beziehungsweise aktive Fitnessathleten werden wahrscheinlich erstmal eine Erhöhung der Proteinzufuhr erfahren haben. Zum Beispiel, nachdem du die Fitnessfibel gelesen hast oder einfach vor Jahren, als du mit Fitness grundsätzlich begonnen hast, hast du gesagt, hey, ich glaube, ich esse einfach mal mehr Protein, das tut mir doch grundsätzlich gut. Ja, tut es auch, aber spannend sind mal zu wissen, wieso die durchschnittliche, nicht trainierende Bevölkerung an Protein pro Tag isst. Wir Männer essen durchschnittlich im Alter von 19 bis 50 Jahren täglich zwischen 101 und 109 Gramm Protein. Das macht eine Proteinzufuhr von 1,17 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag. Bei den Frauen liegt dieser Wert auch im Alter von 19 bis 50 Jahren bei täglich nur 70 bis 72 Gramm Protein. Das ist eine tägliche Zufuhr von 0,92 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Das ist also schon ganz schön wenig. Und hier werden viele Athleten einfach schon ihren ersten Benefit im Krafttraining erfahren, wenn man quasi einfach die Proteinzufuhr erhöht. Wo kommen jetzt aber überhaupt diese Werte her? Grundsätzlich ist ja so die Mainstream-Meinung, die sich halt an der Deutschen Gesellschaft für die Ernährung orientiert, beziehungsweise andersrum, da ist das die Mainstream-Meinung und die Mainstream-Meinung basiert auf der klaren Empfehlung von 0,8 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag. Das ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Andererseits, und das muss man halt dazu sagen, stammen diese Empfehlungen aus vereinzelten Studien aus dem Jahr 1980. Das ist jetzt 31 Jahre her. Und seitdem hat sich natürlich immens viel in der Forschung getan. Auch schon 2009 veröffentlichte zum Beispiel Donald Lehman eine große Studie bzw. Zusammenfassung, in der er sehr stark diese Empfehlung kritisierte und seine Empfehlung nicht für Kraftsportler, sondern für die generelle Bevölkerung lag bzw. liegt bei Minimum 1,2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht für einen gesunden Kalziumstoffwechsel und auch für die langfristige Knochengesundheit. Daraus ergeben sich noch weitere Studien und die haben nichts mit Krafttraining zu tun. Das muss man jetzt ganz klar unterscheiden, sondern grundsätzliche Empfehlungen aus anderen großen Studien und Metazusammenfassungen bzw. systematischen Auswertungen hinsichtlich der Gesundheit und der Langlebigkeit. Man könnte jetzt natürlich auf den Gedanken kommen, alles klar, ich esse jetzt sehr viel Protein am Tag bzw. setze auf eine hohe Proteinzufuhr, proteinreiche Ernährung. Ist das jetzt auf Kosten meiner Gesundheit bzw. meiner Langlebigkeit zugute und habe ich vielleicht in 3-4 Jahren einen muskulösen Körper oder einen sehr definierten Körper, muss vielleicht aber 5-6 Jahre quasi an meiner Lebenserwartungsspanne abschneiden. Und hier liegt die Zufuhr bzw. die Empfehlung für Langlebigkeit, das sind beides mal Studien aus dem Jahr 2016, bei 1,2 bis 1,6 Gramm je Kilogramm, also 1,2 bis 1,6 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag. In der Studie von Phillips et al. Aus dem Jahr 2016 bzw. von Penchards et al. Auch aus dem Jahr 2016. Hier liegt die Empfehlung bei 1,5 bis 2,2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht für eine ideale Gesundheit bzw. maximale Langlebigkeit des Lebens. Und wie gesagt, an der Stelle muss man nochmal sagen, weil diese Zufuhr bewegt sich jetzt irgendwo zwischen 1,2 bis 2,2. Das sind keine Empfehlungen für Kraftsportler. Das sind Empfehlungen gewesen für die generelle Bevölkerung, wenn es darum geht, ihre Gesundheit zu maximieren. Glücklicherweise deckt sich das mit unseren Empfehlungen hinsichtlich des maximalen Muskelaufbaus. Das kannst du jetzt einfach so mental mal in den Hinterstübchen ablagern bzw. in den Ordner packen, dass du einfach das auch mal gehört hast. Nächste spannende Frage. Wie viel Protein essen eigentlich Spitzensportler? Und ich habe hier Zahlen aus dem professionellen Fußball beziehungsweise auch vom australischen Football, von australischen Footballern. Leider sind diese Daten hier nur für Männern, während wir keine Daten haben beziehungsweise unzureichend Daten, um hier ein großes Fazit zu ziehen im Frauenbereich. Aber wenn es vor allem um Krafttraining geht, haben wir wieder sehr schöne Daten, was die Frauen angeht. Grundsätzlich essen professionelle Fußballspieler am Tag zwischen 1,9 bis 2,0 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag, beziehungsweise bei den Footballern, in Australien zumindest, liegt diese Proteinzufuhr bei 1,8 bis 3,4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Zum Beispiel beim Rugby, das wieder weltweit, liegt diese Zahl bei 2,2 bis 2,7 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag. Spannend. Deckt sich also auch ungefähr mit den Daten, die wir bisher vorzuliegen hatten. In anderen Sportarten, zum Beispiel im Reißen und Stoßen, im professionellen Bereich, liegt die Proteinzufuhr bei den Männern bei 1,3 bis 2,4 Gramm am Tag. Also ich vielleicht kürze jetzt einfach ab, ne, wenn ich immer diese Zahlen sage, immer Gramm je Kilogramm Körpergewicht Protein am Tag. Während es bei den Frauen bei 1,1 bis 2,5 Gramm am Tag sind. Sprinter essen im Durchschnitt, die männlichen Sprinter, 1,5 Gramm Protein am Tag. Wären wir bei den Frauen, hier ein bisschen höher, bei 1,7 Gramm am Tag sind. Spannende Werte, also auch wieder ungefähr in der Range, die wir eingangs besprochen hatten. Das sind, wie gesagt, die ganzen Empfehlungen ganz am Anfang beziehen sich natürlich speziell auf Kraftsportler, die den Muskelaufbau bzw. den Muskelerhalt während einer Diät sicherstellen möchten. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel von einem Sprinter bzw. von einem Footballer oder Rugby-Spieler oder Fußballspieler. Hier sieht natürlich die athletische Performance ganz stark im Vordergrund. Und selbst diese Sportgruppen haben im Grunde immer eine erhöhte Proteinzufuhr, die sich schon Pi mal Daumen deckt mit dem, was wir als Kraftsportler als grundsätzlich als empfehlenswert aussprechen. Jetzt aber zur spannenden Frage. Wie viel Protein essen professionelle Wettkampfathleten im Bodybuilding und hier ganz klar naturale Wettkampfathleten? Ne? Wir wissen ganz klar, dass Steroid-Bodybuilder aus Anekdoten irgendwas zwischen 3 bis 4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht pro Tag essen und dass die bei irgendwas zwischen 300 bis 400 Gramm Protein am Tag rauskommen, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist natürlich absurd. Das geht, wir hatten auch in den vorigen Podcast-Episoden schon drüber gesprochen, der Stoffwechsel funktioniert ganz anders, die Verwertung von Aminosäuren ist ganz anders, der Körper ist permanent 24/7 anabol. Damit kann der Körper dann wirklich was anfangen, während wir Naturalathleten da wirklich keinen Benefit von haben und eher dadurch nur an einem immens hohen Kalorienüberschuss landen werden. Dennoch haben wir zwei große Untersuchungen, die sehr spannend für uns sind, beziehungsweise einfach mal, man hat es einfach mal gehört und kann es einfach mal abhaken, wo die Tendenz quasi wirklich bei professionellen Wettkampfathleten im naturalen und dopinggetesteten Bodybuilding liegen. Zum einen gab es da eine Analyse von Wettkampfathleten, Elite-Wettkampfathleten von Slatter und Phillips et al., wo die Proteinzufuhr bei Frauen bei 1,7 bis 2,4 Gramm Protein je Kilogramm lag in der Wettkampfvorbereitung und bei Männern bei 1,5 bis 2,0 nur, muss man an der Stelle sagen. Das ist ein bisschen niedrig gewesen. Wir gucken uns das aber gleich mal eine andere an, beziehungsweise jetzt sofort quasi, gab es eine andere Untersuchung von Chappell et al., der sich die Pre-Contest Proteinzufuhr angeguckt hat und dann unterschieden hat in den Top 5 Platzierungen dieses Wettbewerbes, beziehungsweise also davon einen Durchschnitt ermittelt hat und die nicht Top 5 Platzierungen der Wettkampfathleten ermittelt hat und beziehungsweise und davon den Durchschnitt ermittelt hat. Also bei den Top 5 platzierten Athleten lag der Durchschnitt bei den Frauen bei 2,8 Gramm und bei den Männern bei 3,3 Gramm. Jetzt muss man natürlich an der Stelle sagen, das sind die härtesten Wochen vor dem Wettkampf gewesen. Wir reden hier vielleicht von 4 bis 8 Wochen vor dem Wettkampf. Und ja, je niedriger der Körperfettanteil ist und je länger wir diäten, desto tendenziell höher sollte die Proteinzufuhr sein. Das sind Ausnahmen. Wenn man jetzt auf die Bühne geht und wirklich den Körperfettanteil aufs Minimum bringen möchte und aber den Muskelerhalt so gut wie es nur geht sicherstellen möchte, macht es hier anscheinend durchaus Sinn, diese hohen Werte anzustreben. Die nicht Top 5 Platzierten, das ist wieder eine interessante Zahl, bei Frauen lag bei 2,9, das heißt 0,1 Gramm höher als bei den Top 5 der Frauen und bei den Männern war es deutlich weniger. Da lag der Durchschnitt bei 2,7. Zum Vergleich, die Top 5, da lag der Durchschnitt bei 3,3 Gramm. Also eine sehr spannende Geschichte, beziehungsweise eine sehr spannende Range einfach. Grundsätzlich, wenn man was aber mit den Zahlen aus dem Intro, beziehungsweise von anderen Spitzensportlern vergleicht, essen spitzenplatzierte, Drogen- beziehungsweise Doping-getestete Wettkampf-Bodybuilding-Athleten schon sehr viel Eiweiß. Das sind auch trotzdem nicht mehr so immens viele Kalorien. Wahrscheinlich ist das, wir reden hier dann trotzdem von bei männlichen, also vielleicht mal in meinem Falle, was sind denn jetzt 3 Gramm? Das sind 240 Gramm Protein bei mir, wenn ich von einem super lean Stage Weight ausgehen würde von 80 Kilogramm. Ich wiege jetzt ungefähr, aktuell wiege ich 89 Kilo. Meine Diät startet demnächst mit der 90-Tages-Challenge am 1. Mai. Gehe ich mal davon aus, dass ich vielleicht mit 7 oder 6% Körperfettanteil 80 Kilo wiegen würde oder 7%, ich weiß ja nicht, oder 8, unter 8%, dann bin ich schon knallhart definiert, 7,5% oder was auch immer. Ungefähr 80 Kilo. 80 mal 3 macht 80, 160, 240, ein bisschen mehr noch on top, macht 250 Gramm und das ist schon immens viel. Das heißt, wenn du nicht 2 Meter groß bist und dementsprechend auch wiegst, sondern auch irgendwas um die 1,80 groß bist, vielleicht sogar darunter und eine Proteinzufuhr aktuell von 240 hast als Mann, ist das schon eigentlich viel zu viel. Und wir werden davon keinen realen Nutzen mehr haben. Da kann es irgendwann ganz hinten raus hingehen, wenn man eines Tages mal knallhart definiert ist. Okay, nächste Frage. Wie oft Protein am Tag für maximalen Muskelaufbau? Das hatte ich hier schon eingangs besprochen, dass dieser Wert bei 4 Mal am Tag liegt. Und ich möchte jetzt an der Stelle auf meinen Blogartikel verweisen, Intermittierendes Fasten. Da habe ich das sehr stark aufgearbeitet. Was passiert, wenn man quasi nur 8 Stunden am Tag zur Verfügung hat zum Essen und rein theoretisch nur 3 Proteinmahlzeiten hat? Ne? Man bricht das Fasten, das ist jetzt nur ein Beispiel hier, um 12, hat dann um 16 Uhr wieder eine Zufuhr. Und um 20 Uhr. Das heißt, man versucht wenigstens innerhalb dieses 8-Stunden-Fensters die Proteinzufuhr gleichermaßen zu strecken. Das macht dann 3 proteinreiche Mahlzeiten am Tag. Das heißt, beziehungsweise hier liegt die Empfehlung, desto weniger Mahlzeiten wir haben, klar, desto höher muss die Proteinzufuhr sein. Und mal hier nochmal als Beispiel. Vorhin habe ich die Zahlen genannt, bei 4 Mahlzeiten die optimale Zufuhr bei 80 Kilo sollte bei ungefähr 32 bis 44 Gramm Protein pro Mahlzeit sein. Bricht man das jetzt runter auf 3 Mahlzeiten, sollten wir uns wahrscheinlich irgendwo bewegen bei 43 bis 59 Gramm Protein pro Mahlzeit, während wir zum Beispiel bei der 60 Kilo leichten bzw. schweren Athletin bei 4 Mahlzeiten eine optimale Proteinzufuhr pro Mahlzeit von 24 bis 33 Gramm haben. Wenn man das auf 3 Mahlzeiten nur reduziert, reden wir dann, oder beziehungsweise liegen wir dann bei ungefähr 32 bis 44 Gramm Protein pro Mahlzeit. Und man wird damit vermutlich ähnliche Resultate erzielen. Man kann immer noch immens gut Muskulatur aufbauen und auch halten, Wenn man nur in sich in einem 8-Stunden Fastenfenster bewegt, beziehungsweise nur in dieser Zeit isst und nur 3 proteinreiche Mahlzeiten hat, das wird trotzdem noch gut funktionieren. Wenn du all die Abwägung bzw. Ausnahmen und auch die Studien dazu wissen möchtest, empfehle ich dir, meinen Blog abzuchecken und auf www.quantumleapfitness.de zu gehen und dort nach intermittierendes Fasten bzw. einfach nur Fasten zu suchen. Dann findest du einen super ausführlichen Beitrag zum Thema intermittierendes Fasten, Vor- und Nachteile bzw. ob ich das empfehlen würde. Okay, auf zur nächsten Frage. Ich muss mal kurz gucken, wo sind wir jetzt eigentlich? Oh, damn. Wir sind schon bei 30 Minuten. Oh Mann, ich dachte, das wird eine kurze Folge. Es wird doch eine sehr lange Folge. Entschuldigung an der Stelle. Aber hey, diesmal kannst du den Podcast beim Spazierengehen hören und geh einfach noch einen Block länger, noch eine Runde länger um den Block. Aber in 10 Minuten ist diese Thematik hier komplett durch und der Podcast vorbei. Also, die heiße Frage. Protein vor oder nach dem Training? Keine leichte Antwort, denn es kommt drauf an. Ich bin mittlerweile, und hier hat sich meine Meinung geändert, durch die Studien der letzten Jahre, beziehungsweise meine eigenen großen Recherchen der letzten beiden, beziehungsweise 3 Jahre, bin ich ein Fan davon, eher Wert auf die Pre-Workout-Mahlzeit zu legen. Grundsätzlich, und das, der Begriff Peri-Workout-Nutrition passt quasi fast all die Ernährung rund um das Training zusammen. Und hier reden wir von einem Fenster von ungefähr 5 Stunden. Innerhalb dieses Fensters sollten 2 Mahlzeiten passiert sein und ein Workout. Das heißt, es lohnt sich, eine proteinreiche Mahlzeit mit zwischen 20 bis 40 Gramm Protein vor einer Trainingseinheit gehabt zu haben. Ich würde niemandem empfehlen, gefastet ins Training zu gehen, denn das ist eigentlich einfach nur eine furchtbare Idee. Also ungefähr 1 bis 2 Stunden davor 20 bis 40 Gramm Protein zugeführt haben. Das kann Whey-Protein sein, das kann Eiklar sein, Hühnchen oder was auch immer. Eine hochwertige Proteinzufuhr irgendwie so in dem Dreh. Danach braucht man nicht nach Hause rennen, weil man Angst hat, dass man Katabol wird und dass man das anabole Fenster verpasst. Denn selbst nach dem Training wird man noch 2 bis 3 Stunden Zeit haben für eine gute Mahlzeit mit einer hohen Proteinmenge und das ist immer noch mehr als ausreichend. Grundsätzlich gilt, je besser die Pre-Workout-Mahlzeit, desto unwichtiger wird die Post-Workout-Mahlzeit beziehungsweise desto mehr kann man sich mit der Post-Workout-Mahlzeit Zeit lassen. Wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer du doch gefastet ins Krafttraining gehen solltest, würde ich dir raten, so schnell wie es nur geht, eine proteinreiche Mahlzeit nach dem Krafttraining zu haben, da sonst wirklich die katabolen Stoffwechselprozesse zu hoch sind, beziehungsweise deutlich höher sind, als sie sein sollten. Wenn jedoch eine gute Pre-Workout-Mahlzeit stattgefunden hat, wird eine Intra-Workout-Mahlzeit so gut wie uninteressant, beziehungsweise ist absolut uninteressant für uns, weil dann haben wir keinen Benefit mehr davon. Und wenn die Pre-Workout-Mahlzeit gut genug war, können wir uns mit der Post-Workout-Mahlzeit ein bisschen Zeit lassen. So, das fasst jetzt eigentlich alles zusammen. Gesamtproteinmenge, Protein-Timing, Protein um das Training herum. Und ich möchte jetzt noch die 4 spannendsten Fragen beantworten, die wir immer wieder bekommen, beziehungsweise die auch ich immer wieder bekomme, rund um das Thema Protein. Ganz kurz, kurz und knapp, kurz und prägnant. Ist zu viel Protein schädlich für Nieren und Leber? Hier lautet die klare Antwort, nein, ist es nicht. Und selbst Studien mit einer immens hohen Proteinzufuhr haben es bisher noch nicht oder noch nie festgestellt, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Nieren und Leber hätten. Es gibt bis dato keine Studie, die das bewiesen hätte. Es sind nur angsteinflößende Aussagen ohne fundiertes ohne ein Fundament sozusagen dahinter, beziehungsweise eine wissenschaftliche Grundlage. Kann man zu viel Whey-Protein trinken? Ich habe jetzt hier gerade Whey-Protein vor mir und natürlich das super leckere von Quantum Leap, unser Iso-Whey. Und hier hinten steht drauf, täglich 30 Gramm Pulver. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Mein Magen spielt verrückt. Ich habe wirklich extrem Hunger. Jedenfalls steht hier drauf, täglich 30 Gramm in 400 Milliliter einrühren und trinken. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das ist eine rechtliche Sache, die man einfach aufschreiben muss. Daraus ergibt sich aber die Frage, hey, kann ich eigentlich zu viel Whey-Protein am Tag zu mir nehmen, denn ich trinke schon mal ganz gerne 2-3 Shakes, beziehungsweise mische mir es morgens irgendwie in mein Müsli mit rein und habe es dann einfach nochmal vor dem Training einen Shake. Kann ich zu viel haben, weil ich mich ja eigentlich nicht an diese Angaben halte? Die Antwort lautet nein und ja. Man kann nicht zu viel Whey-Protein trinken und man wird keinen negativen Nachteil davon haben, zum Beispiel, weil es ungesund ist, beziehungsweise Dinge hat, die ungesund sein könnten in hoher Menge. Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, Whey-Protein ist die biologisch höchstwertigste Quelle, die es gibt. Mit ganz vielen anderen Dingen, die auch gut sind, zum Beispiel für den Darm, da sind Bakterien drin, das ist wunderbar. Davon kann man im Grunde eigentlich nur zu wenig haben, anstatt zu viel. Dennoch ist es nicht empfehlenswert, seine ganze Proteinzufuhr, selbst wenn sie qualitativ hochwertig ist, nur aus Whey-Protein zu beziehen. Grund ist, dass andere Proteinquellen auch tolle Vorteile haben. Und eine Proteinquelle, beziehungsweise ein proteinreiches Lebensmittel, ist halt oftmals weit mehr als nur ein proteinreiches Lebensmittel. Nehmen wir zum Beispiel Fleisch, rotes Fleisch, hat sehr viel Eisen und andere Mineralstoffe und auch Vitamine. Dann haben wir zum Beispiel Sachen wie Linsen oder Haferflocken. Oder Haferflocken ist vielleicht in Klammern nur eine Proteinquelle. Aber nehmen wir eine pflanzliche Proteinquelle wie zum Beispiel Linsen. Da sind Ballaststoffe drin und auch viele Vitamine. Oder eine andere Proteinquelle wie zum Beispiel Lachs. Hier sind super gute Fettsäuren drin, namentlich Omega-3 bzw. EPA und DHA. Und du siehst, ne, all das sind sehr, sehr, sehr gute Proteinquellen. Jede hat aber seine ganz eigenen Vorzüge. Und während zum Beispiel Whey-Protein immens hochwertig ist, wunderbar für den Muskelaufbau ist und gute Bakterien auch mit drin hat, die gut sind für die Gesundheit des Darms bzw. der Verdauung, hat halt Whey-Protein keine essentiellen Fettsäuren, die halt auch gut für uns sind und auch kein Eisen und auch keine anderen Vitamine. Während Fleisch und zum Beispiel Tofu mit ganz anderen Mineralstoffen und ganz anderen Vitaminen punkten kann, während zum Beispiel Lachs und lachsähnliche Quellen oder fettiger Fisch trumpfen damit kann, dass er auf der einen Seite sehr viel Protein hat und auf der anderen Seite eine hohe Anzahl an essentiellen Fettsäuren hat. Von daher ist es quasi nicht das Protein bzw. das Whey-Protein in sehr hoher Menge, was nicht empfehlenswert ist, in Anführungsstrichen, sondern eher das Vernachlässigen von anderen Lebensmitteln, die halt auch einen tollen Vorzug haben. Daraus ergibt sich auch der dritte Punkt, bzw. die Antwort auf die dritte Frage. Gibt es eine beste Proteinquelle? Die Antwort lautet nein, aus den bereits eben genannten Gründen. Man könnte natürlich die Frage auch anders formulieren und fragen, ist Fleisch die beste Proteinquelle? Sind Eier die besten Proteinquellen? Sind Linsen die beste Proteinquelle? Die Antwort lautet dann immer, das ist eine gute Proteinquelle, aber schau doch mal über den Tellerrand und bedenk vielleicht auch noch andere Proteinquellen, denn jede Proteinquelle hat seine einzigartigen Vorteile. Und vielleicht noch zum Abschluss die Frage, tierische oder pflanzliche Proteinquellen, was ist besser, was ist schlechter? Grundsätzlich. Und das stößt, ich habe ja nichts gegen Veganer. Ganz im Gegenteil, es ist halt leider nur diese vegane Propaganda, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass die selbst einen echten Veganer wirklich stören müssten, die halt leider so vorherrscht im Fitness, namentlich dank furchtbarer Filme wie The Game Changers. Wir können, da ist auch, glaube ich, jetzt erst Ende Februar eine neue Studie veröffentlicht worden, wollte ich auch in der zukünftigen Podcast-Episode drauf eingehen. Es kommt nicht auf die Quelle an, sondern auf die Gesamtmenge an essentiellen Aminosäuren, die wir zuführen. Ob wir diese aus Tofu, Linsen, Fleisch, Whey, Eier, Magerquark oder was auch immer bekommen, spielt für den Körper keine Rolle. Aber, und es gibt ein Aber, tierische Proteinquellen haben eine höhere Konzentration eine höhere Konzentration an essentiellen Aminosäuren. Und Protein ist im Grunde nur der Sammelbegriff für Aminosäuren. Und was wir brauchen für den Muskelaufbau, sind essentielle Aminosäuren. Fehlt nur eine einzige Aminosäure, diese neun essentiellen Aminosäuren, ist der Körper nicht in der Lage, Muskulatur aufzubauen. Geht nicht. Hört komplett auf. Und hier ist das Problem mit pflanzlichen Proteinquellen. Pflanzliche Proteinquellen haben nicht so eine hohe Konzentration an essentiellen Aminosäuren, beziehungsweise sind nicht gleichermaßen gut verteilt. Was ist jetzt die Lösung von dem Dilemma? Ich würde dazu raten, selbst wenn man Vegetarier ist oder Veganer, beziehungsweise eher andersrum, als Veganer ganz besonders und teilweise als Vegetarier, als Omnivore hat man damit geringere Probleme. Je weniger tierische Produkte, beziehungsweise je weniger tierische Proteinquellen man am Tag zu sich führt, desto mehr sollte man sich an den höheren Empfehlungen der optimalen Proteinzufuhr halten. Je omnivorer man isst und je mehr Fleisch bzw. Whey und auch Magerquark man isst oder Fisch, desto eher kann man sich an den unteren Werten orientieren. Nochmal kurze Orientierung, zum Beispiel für die Diät sagen wir zwischen 2,0 bis 2,4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht am Tag. Wenn ich jetzt Veganer wäre, würde ich hier auf jeden Fall mindestens auf die 2,4 Gramm kommen wollen, wenn nicht vielleicht eher auf 2,5 sogar. Also das genaue Gegenteil ist der Fall, was uns oftmals propagiert wird. Ne? Vor allem diese vegane Front sagt, ja, wir brauchen ja gar nicht so viel Protein. Ganz im Gegenteil, besonders die Veganer brauchen sogar noch mehr Protein. Und dann funktioniert der Muskelaufbau exakt identisch. Exakt identisch. Wenn man aber mehr Fleisch, Fisch, Eier und vielleicht Magerquark und auch Protein isst, da kann man sich schon eher an den unteren Werten orientieren. 2,2, 2,1, 2,0. Macht auch überhaupt nichts. Schadet nicht, wenn man sich auch hier an den oberen Werten orientiert. Grundsätzlich kannst du dir jedoch merken, pflanzliche Proteinquellen bauen ebenso wunderbar Muskulatur auf. Wenn man sich aber ausschließlich von pflanzlichen Proteinquellen ernährt, sollte man tendenziell eher die höheren Werte umsetzen bzw. sich an den höheren Empfehlungen halten. So, und jetzt gibt's noch ganz viele andere tausend spannende Fragen. Zum Beispiel sollte man Casein vor dem Schlafengehen nehmen oder was auch immer. Darauf möchte ich heute aber nicht eingehen, sondern vielleicht in einer zukünftigen Podcast-Episode, sondern ich habe dich jetzt schon lang genug genervt mit jetzt 40 Minuten. Okay, diese 10 Minuten, die versprochenen 10 Minuten sind tatsächlich um. Und ich möchte diesen Podcast beenden mit etwas Werbung und zwar für unser super leckeres Isoway. Und ich kann dir hier nur raten, deine eigene Meinung zu bilden und auf Quantum zu gehen und dir einfach mal die Konzentration anzuschauen an der Menge an essentiellen Aminosäuren, die unser Protein hat, auf 100 Gramm Eiweiß im Vergleich zu anderen Herstellern. Und du wirst feststellen, wow, die Jungs von Quantum haben echt Ahnung und das ist ein richtig scheiß hochwertiges Protein. Und genau das haben wir nämlich auch. Und genau das wollte ich auch immer haben. Während wir gleichzeitig wenig Kalorien haben, weil wir ein 100%iges Isolat haben und somit auf unnötigen Zucker und unnötige Fette verzichten, haben wir gleichzeitig eine immens hohe Menge an Protein und dieses Protein ist voller essentieller Aminosäuren in immens hoher Konzentration und hier schlägt uns, glaube ich, fast keiner. Irgendwer wird besser sein, das auf jeden Fall, aber wir spielen hier ganz oben mit dabei, ganz, 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 ganz oben mit dabei. Und falls dir dieser Podcast gefällt, falls du möchtest, dass es davon in Zukunft mehr gibt, wir sind angewiesen quasi von den Bestellungen auf Quantum Leap Fitness, denn davon lebt dieser Podcast und falls dir das Ganze hier gefällt und du einen großen Mehrwert daraus ziehst, würden ich mich und das gesamte Team sich wahnsinnig darüber freuen, wenn du eine Bestellung bei Quantum Leap tätigen würdest, denn dann gibt es uns in Zukunft auch immer noch. Yes, und damit mache ich den Podcast zu für heute. Ich wünsche dir damit eine erfolgreiche und gesunde neue Woche. Sei fleißig im Training, komm auf dein Protein sozusagen. Und wenn dir das hier gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir kurz 10 Minuten Zeit nimmst, vielleicht mir eine positive Bewertung bei iTunes dalässt und einen kleinen Text dazu. Ich lese, wie gesagt, jeden einzelnen Kommentar. Vielen lieben Dank auch für die neuesten Bewertungen, für die neuesten Kommentare. Das hat mir genügend Dopamin gegeben, dass ich jetzt diese Podcast-Episode hier auch eingesprochen bzw. lange recherchiert habe die letzten Tage und ich hoffe, das bringt dich ein bisschen weiter in deinem Fitnessleben. Ansonsten bleib gesund und munter und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin, ich bin raus für heute. Ciao.